Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Vielen Dank für die Einladung und für das herzliche Empfangen hier. Und ich möchte der Predigt einfach vorwegstellen ein Zitat, was ich einmal von William MacDonald gelesen habe. Er sagte, die Botschaft, die wir verkündigen, ist immer größer als der Prediger. Und trotzdem hat uns Gott dazu berufen, es zu verkündigen, auch wenn wir nicht immer das leuchtende Beispiel dafür sind. Aber die Botschaft ist immer größer als der Prediger. Möchtet ihr das auch heute so erleben? Lasst uns zusammen den ersten Petrusbrief aufschlagen, Kapitel 2, und lasst uns die Verse 9 und 10 gemeinsam lesen. Wir haben ja das Thema schon gehört, berufen, um Gottes Barmherzigkeit zu verkündigen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Oder wie es Elberfelder übersetzt, Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfängt. Ein wunderbares Wort. Wenn ihr einen Brief sucht, in dem in jedem Kapitel von der Gnade Gottes die Rede ist, dann schlagt den ersten Petrusbrief auf. 10-mal finden wir insgesamt die Erinnerung an Gottes Gnade. Ein wunderbarer Brief, der die Gläubigen ermutigt, der sie tröstet. Und die Gläubigen, zu denen Petrus damals geschrieben hat, sie standen in großer Verfolgung. Sie erlitten viel Not. Und gerade deshalb ist dieses erste Kapitel im Petrusbrief so ein wunderbares Kapitel, wo Petrus die wunderbare Gnade beschreibt, in der diese verfolgten Menschen stehen. Wenn wir das erste Kapitel Vers 13 aufschlagen, da sehen wir, wie er sie nochmal ermahnt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Er ermutigt sie, sich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen, und dann wechselt das Thema. Es redet immer noch von der Gnade, aber er redet davon, wie die Gnade in unserem Leben sich praktisch auswirken soll. Vers 14 beginnt er, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dient. In Kapitel 2 sagt er, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug. Und immer wieder kommt er aber zu dem Thema zurück und stellt immer wieder diese leuchtende Gnade Gottes vor, in der wir stehen. Und das ist auch der Anfang vom Kapitel 2, wo er beschreibt, wie die Gläubigen sich auf den lebendigen Stein Jesus Christus aufbauen. Aber dieser Stein wird leider von vielen verworfen. Das sagt er in Vers 8 und in Vers 9 spricht er wieder die Gläubigen an und sagt, ihr aber, im Unterschied zu denen, die Jesus Christus verwerfen, ihr aber seid auserwählt. Wir sind zu etwas bestimmt. Er gibt den Gläubigen eine vierfache Beschreibung ihres Standes in Christus. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, Ihr seid ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und es würde eigentlich die ganze Predigt füllen, diese vier Bezeichnungen einfach näher auszulegen. Aber wir wollen uns heute fokussieren auf das Damit. Wir sind auserwählt, wir sind berufen, wir sind in einem wunderbaren Stand und ich denke, ihr habt viele Predigten gehört und auch in eurem Herzen wisst ihr, was es bedeutet, erlöst zu sein. Aber mit der Bekehrung hört das Christsein ja nicht auf. Es gibt ein Damit. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Du und ich, wir sind berufen zu verkündigen. Nicht jeder auf der Kanzel oder im Missionsfeld, aber jeder von uns. Genauso wie in Vers 9, das für alle zutrifft, dass wir auserwählt sind, dass wir ein heiliges Volk, Gottes eigenes Volk sind, genauso sind wir alle berufen, die Tugenden zu verkündigen. Und eine Tugend, die beschreibt der Apostel Petrus in Vers 10. Er redet von der Barmherzigkeit Gottes. Denen, die einst fern waren, die einst nicht zum Volk Israel gehört haben, denen ist Gottes Barmherzigkeit widerfahren. Und wir wollen heute Abend ganz aufs Neue verstehen, was es bedeutet, dass Gott barmherzig ist. Leider muss ich das immer wieder feststellen, dass ich selbst und wir Christen generell viele Begriffe benutzen, ohne darüber nachzudenken, was sie bedeuten. Wenn ich euch heute Abend fragen würde, wo liegt der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Wer könnte das in einem einfachen Satz zusammenfassen? Barmherzigkeit und Gnade werden sehr oft zusammen genannt, aber es sind zwei verschiedene Sachen. Und wir wollen uns heute fragen, was heißt Barmherzigkeit? Was heißt, dass Gott barmherzig ist? Und wollen dann, nachdem wir die Antwort gefunden haben, uns fragen, wie können wir seine Barmherzigkeit verkündigen? Wie können wir dem Folge leisten, wozu uns Petrus hier auffordert, wie er die damaligen Christen aufgefordert hat? Verkündigt die Tugenden Gottes und damit auch seine Barmherzigkeit. Ja, was bedeutet Barmherzigkeit? Ich habe mir diese Frage gestellt und mal nachgeschaut, was eigentlich das Lexikon dazu sagt. Und da muss ich feststellen, dass unser deutscher Wortschatz sehr einseitig ist, weil die hebräischen und griechischen Wörter, die alle mit Barmherzigkeit in unserer Bibel übersetzt werden, unterscheiden sich doch, haben unterschiedliche Facetten. Und so möchte ich euch einfach drei Worte heute vorstellen. Das erste, was wir hier gelesen haben, was Petrus hier braucht, was in der Schlachterübersetzung mit begnadigt übersetzt wird, Elberfelder übersetzt das mit Barmherzigkeit. Es ist ein Wort, was im ursprünglichen Sinn milde, eine milde Haltung bedeutet. Aber diese milde Haltung, nicht einfach so, sondern in einer Beziehung zwischen zwei Menschen, wo der eine dem anderen etwas Schlechtes getan hat. Und der Mensch trennt sich nicht von ihm, sondern er ist geduldig, er begegnet ihm freundlich, er vergibt. Und wir werden sehen, Barmherzigkeit hat sehr viel mit Vergeben zu tun. Das ist das erste Wort, was wir ganz oft in der Bibel finden, was im Deutschen mit Barmherzigkeit wiedergegeben wird. Es gibt ein zweites Wort, was in unseren deutschen Übersetzungen auch mit Barmherzigkeit wiedergegeben wird. Das enthält aber den Sinn von Mutterliebe. Vielleicht kennt jemand sogar diesen Vers auswendig aus Jesaja 49, Vers 15. Da heißt es, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn. Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Das ist ein wunderbarer Zuspruch Gottes. Und das Wort, was wir hier finden, eine Frau, die sich über ihren Sohn erbarmt. Es beschreibt diese herzliche Liebe, dieses innige Verhältnis einer Mutter zu ihrem Kind. Auch das ist eine Facette des Wortes Barmherzigkeit. Und das dritte Wort, was wir ganz oft finden, im Petrusbrief auch, wir werden die Stelle noch lesen, das hat mich etwas erschreckt, als ich die Übersetzung gelesen habe. Denn dieses Wort, das heißt wortwörtlich, gute Eingeweide habend. Wenn man das aus dem Griechischen so übersetzt, wenn ihr in der englischen Bibel lest, dann steht das direkt auch so da. Schlagt das nach. Es ist erstaunlich und ich habe nachgeforscht, was bedeutet das? Nun, wir haben im Deutschen auch noch so ein paar griechische Gedanken, dass der Sitz der Gefühle im Bauch ist. Wir sprechen von der Wut im Bauch, das Bauchgefühl oder auch den Schmetterlingen im Bauch. Und unter den Griechen war das, was vielleicht heute so unser Herz in unserem Wortschatz widerspiegelt, das war bei ihnen die Eingeweide. Deshalb finden wir auch, selbst wenn es über Gott, wenn die Bibel über Gott schreibt, zum Beispiel in Lukas Kapitel 1, Vers 78, da heißt es, dass Gott seinem Volk Erkenntnis des Heils geben wird. Das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Ein Text, der sehr gerne in der Adventszeit gelesen wird. Aber dieses Wort hier, herzliche Barmherzigkeit, das bedeutet oder steht im ursprünglichen Sinne so wortwörtlich da, die guten Eingeweiden Gottes. Für uns heute ein bisschen schockierend, wenn wir das so lesen. Was bedeutet ein inniges Gefühl? Ein inniges Gefühl dem Mensch gegenüber. Dein christliches Lexikon beschreibt Barmherzigkeit so: Verständnis für die Not anderer haben, sich der Not anderer annehmen, versöhnlich sein, milde walten lassen, nachsichtig und verständnisvoll sein. Und unser deutsches Wort Barmherzigkeit ist direkt eine fast 1:1 Übersetzung aus dem Lateinischen. Das lateinische Wort heißt Misericordia. Wer kennt die Misere? Und den Kardiologen? Das sind Wörter, die uns sehr bekannt sind. Und das lateinische Wort will einfach ausdrücken, wenn du jemanden siehst, der in einer wirklich schlechten Lage ist, in einer Misere, dann hab ein Herz für ihn. Das wäre vielleicht als Einleitung so das Verständnis überhaupt, was ist Barmherzigkeit, wo kommt das her? Und im Deutschen finden wir noch diesen kleinen Wortstamm Arm und Herz drin. ein Mensch, der in Armut ist, und ich zeige ein Herz. Aber wir sehen in der Bibel, heißt das viel, viel mehr, als nur Verständnis für die Not des anderen zu haben. Es geht auch immer um Vergebungsbereitschaft. Das erste Mal, wo Gott selbst seine Barmherzigkeit beschreibt, das ist in der Begegnung Mose, ein sehr wunderbares Kapitel. 2. Mose, Kapitel 34, die Verse 5 bis 6. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Wenn ihr eine ganz einfache Definition von Barmherzigkeit hören wollt, dann merkt euch diesen Satz. Barmherzigkeit ist das Zurückhalten von verdienter Strafe. Das ist auch der Unterschied zu Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Barmherzigkeit ist Zurückhalten von dem, was wir eigentlich verdient haben. Strafe. Das findet sich hier in diesen erste Beschreibung Gottes Wesen, wo Mose sich selbst vorstellt und sagt: Ich bin langsam zum Zorn. Und ich bin von großer Gnade und Treue. Barmherzigkeit und Gnade gehen zusammen. Denn wenn Gott Strafe zurückhält, dann schenkt er uns automatisch Gnade. Dann schenkt er uns unverdiente Güte. Und William MacDonald beschreibt das so: eng verwandt mit Gottes Gnade ist seine Barmherzigkeit. Während seine Gnade den Segen ausgießt, den wir nicht verdient haben, hält seine Barmherzigkeit die Strafe zurück, die wir verdient haben. Seine Barmherzigkeit ist Mitleid, Herzensgüte und Erbarmen, das er denen erweist, die in Leid und Elend sind. Ich habe nach einer Bibelstelle gesucht, wo Gottes Barmherzigkeit so ganz klar zum Vorschein kommt. Es gibt viele, viele Bibelstellen, aber eine, die hat mich sehr erschüttert, als ich sie gelesen habe. Lasst uns Hesekiel Kapitel 16 zusammen aufschlagen. Dem Propheten Hesekiel Kapitel 16. Da spricht Gott von seiner Barmherzigkeit Israel gegenüber. Und mit deiner Geburt, mit der Geburt Israels, verhielt es sich so: An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut: Du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich: Du sollst leben. Und Verse 9 bis 10: Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirktem Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfellen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Könnt ihr euch vorstellen, was Gott hier Israel sagt? Er sagt, du warst so viel wert wie ein Kind, das unerwünscht war und das man in der Antike einfach genommen hat und rausgeworfen hat aufs Feld. Und wortwörtlich heißt es hier, kein Auge hat auf dich geblickt. Niemand hast du interessiert. Ein sehr, sehr hartes Bild. Ja, man hat dich nicht gewaschen oder in Windeln gewickelt. Und da ging ich vorüber. Das ist das, was Gottes Barmherzigkeit ist. Du und ich, wir sind für die Welt da draußen so viel wert, wie ein Neugeborenes, das auf das Feld geworfen wird. Genau wie Israel. Wir sind nichts wert in uns selbst. Aber Gott spricht, du sollst leben. Ja, Gott badet uns mit Wasser und salbt uns mit Öl. Aber wisst ihr, das Kapitel hört hier nicht auf. Wie würdet ihr mit einem Kind umgehen, das ihr adoptiert, wo ihr all eure Liebe dran setzt und dieses Kind würde sich von euch abwenden? Das ist genau das, was Israel gemacht hat. Das ist genau das, was Gott durch den Propheten Hesekiel in den weiteren Versen dieses Kapitels schreibt. Liest das zu Hause, es ist sehr, sehr ernüchternd, wenn man auch die Sprache liest, mit den Ausdrücken, die Gott da gebraucht, wie sich diese wunderbare Frau, die Gott herangezogen hat, die er ausgestattet hat mit wunderbaren Kleidern, wie sich diese Frau verhält, wie sich diese Frau in die geistliche Hurerei begibt. Aber auch da hört das Kapitel nicht auf. Gott macht nicht einen Schlussstrich und sagt, das war alles umsonst und ich vernichte dich, sondern das Kapitel, es endet wunderbar. Lasst uns diese Worte zusammen lesen. Und das ist das, was Gottes Barmherzigkeit so widerspiegelt. Die Verse 58 bis 63, deine Verdorbenheit und deine Gräuel, wahrlich, du musst sie tragen, spricht der Herr. Denn so spricht Gott, der Herr, ich handle an dir, wie du gehandelt hast. Du hast den Eid verachtet, den Bund gebrochen, aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend. Und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten, dann wirst du deine Wege gedenken. Und dich schämen, wenn du deine älteren und jüngeren Schwester zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töchtern geben will, obgleich nicht aufgrund deines Bundes. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Das ist Barmherzigkeit. Wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast. Barmherzigkeit ist eng verbunden mit Gottes Treue zu seinem Bund, auch wenn Israel immer wieder gegen ihn gesündigt hat. Asaph schreibt im Psalm 78, in den Versen 34 bis 38, wenn er sie schlug, so fragten sie nach ihm und kehrten wieder um und suchten Gott, und sie gedachten daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. Aber sie heuchelten vor ihm mit ihrem Mund und logen mit ihren Zungen, denn ihr Herz war nicht aufrichtig gegen ihn, und sie hielten nicht treu an seinem Bund fest. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und erweckte nicht seinen ganzen Grimm. Das ist das, was wir unter Barmherzigkeit verstehen. Er vertilgte sie nicht, dieses Volk, was ihm so viel Schmerzen bereitet hat. Ja, er vergab ihre Schuld. Er hielt sich treu an seinen Bund. Doch Gottes Barmherzigkeit, sie fand ihren Höhepunkt auf Golgatha, da wo er ein für alle Mal das Problem der Sünde und der Trennung des Menschen löst. Du und ich, wir haben genau das Gleiche getan wie Israel. Wir sind von unserem Schöpfer weggelaufen. Ja, wir haben gesündigt und gegen ihn rebelliert. Aber auf Golgatha, da zeigte er uns, was seine Barmherzigkeit bedeutet. Wie er Schuld vergibt. Und zurück zum ersten Petrusbrief, da schreibt Petrus: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Der Hebräerbrief schreibt: Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Ich hoffe, es leuchtet aufs Neue vor euren Augen, was Barmherzigkeit bedeutet. Zurückhalten von Strafe, die wir verdient haben. Und auf Barmherzigkeit folgt Gnade. Ein Geschenk, das wir überhaupt nicht verdient haben. Nun schreibt Petrus: Du und ich und die Christen damals, zu denen er es geschrieben hat, wir alle sind berufen, die Tugenden Gottes zu verkündigen. Und jetzt die konkrete Frage: Wenn wir verstanden haben, dass Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott Mitgefühl mit der elenden Lage der Sünder hat und sie vor der gerechten Strafe für ihre Sünden errettet, was heißt das dann für mich und für dich konkret, dass wir Gottes Tugend und damit Gottes Barmherzigkeit verkündigen? Paulus sagt das uns ganz klar und deutlich im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und Jesus sagt in Lukas 6, 36 nichts anderes. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diese Predigt über Gottes Barmherzigkeit, sie ist nicht die wahre Verkündigung, von der Petrus hier redet. Petrus redet, dass du und ich in unseren Beziehungen untereinander als Christen Gottes Barmherzigkeit zeigen. Dass wir so Gottes Barmherzigkeit verkündigen. Nicht mit vielen Worten, sondern mit Taten. Und bei der Predigt und der Frage, wie man Barmherzigkeit zeigen kann, da komme ich nicht umhin, um dieses altbekannte Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Ihr kennt das. Ihr kennt das alle, und doch will ich ganz kurz eure Aufmerksamkeit dahin lenken, weil wir hier ein Negativbeispiel haben, wie wir eben nicht handeln sollen, wie wir Gottes Barmherzigkeit nicht verkündigen. Das finden wir in Matthäus 18, die Verse 21 bis 24. Und das ist ganz interessant, wenn wir uns in den Kontext dieses Kapitels hineindenken. Jesus redet da von der Gemeinde und wie man als Geschwister damit umgeht, wenn einer am anderen sündigt oder wenn man sieht, der Bruder begeht Sünde. Und als Jesus über dieses Thema redet, da kommt dem Petrus eine Frage. Und ich finde das wunderbar, dass Petrus diese Frage gestellt hat. Denn ich glaube, jeder von uns stellt sich immer wieder diese Frage. Matthäus 18, Vers 21. Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Petrus fragt, Herr, du redest von Wiederherstellung in der Gemeinde, von Vergebung, aber wo ist da die Grenze? Das fragen wir Menschen immer. Wo ist genug? Wo kann ich sagen, jetzt muss ich nicht mehr vergeben? Und er gibt einen Vorschlag, er gibt Jesus eine Vorlage und sagt, bis 7-mal reicht das. Also schon großzügig, wenn derjenige 7-mal das Gleiche macht, kann ich danach sagen, jetzt ist Schluss. Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Ja, wer das 1x1 kann, der wird schnell ausrechnen, 490 und das ist die Grenze? Wollte Jesus das sagen? Seine weitere Worte zeigen, was er sagen möchte. Er bringt dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Und er sagt in den weiteren Versen, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinem Knecht abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Gut, 10.000 Talente, wir können uns das schwer vorstellen. Ich habe in einer Predigt von Jim Neuheiser so eine gute Rechnung gehört. Diese 10.000 Talente, ein Talent ist ein Lohn von 15 Jahren. Ein Lohn von 15 Jahren. Und das mal 10.000. Das entspricht in unserer heutigen Zeit einer Schuld von circa 6 Milliarden Euro. Was sagt Jesus da? Übertreibt er nicht? Wie kann ein Knecht in einem Leben, wo er maximal in 15 Jahren ein Talent verdienen kann, wenn er wirklich treu arbeitet, seit seiner Geburt bis zu seinem Sterben, er wird nicht über 10 Talente hinauskommen. Was hat dieser Knecht gemacht? Jesus, er sagt damit, die Schuld, die wir vor dem himmlischen König haben, die wir vor Gott haben, die können wir niemals zurückzahlen. Die Schuld ist so groß, sie hat einfach gar keinen Vergleich. Und ihr kennt die Geschichte, wie sie weitergeht. Ich lese das jetzt nicht vor, aber der König, er ist so barmherzig, ja? Er ist so milde gegen den, der 6 Milliarden veruntreut hat, dass er sagt, ich zerreiße den Schuldbrief, ja, ich gebe dich frei, du musst nichts bezahlen. Und er erließ ihm die Schuld. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Der Knecht geht heraus, fröhlich, freies Herzens, und er vergibt allen anderen. Nein. Der erste, der ihm begegnet, der ist ihm 100 Denare schuldig. Auch das in Relation gesetzt, ein Denar war ein Tageslohn. Wenn wir das umrechnen, was wir heute am Tag verdienen, damit die Rechnung ganz einfach wird, sagen wir 100 Euro am Tag, mal 100, kommen wir auf einen Betrag von 10.000 Euro. Es war keine Kleinigkeit. 100 Denare waren schon etwas. Die haben sicherlich diesem Knecht wehgetan. Aber was sind 10.000 Euro im Vergleich zu 6 Milliarden Euro? Wisst ihr, was Jesus damit sagen will? Wenn wir untereinander uns etwas schuldig sind, das heißt, wir sind Menschen und wir geraten immer mal ineinander durch die Sünde und wir verschulden uns, wir vergehen uns aneinander. Und das tut weh. Es tut weh, wenn man in einer Beziehung schuldig wird. Es ist kein Klacks. Ein Lohn von einem halben Jahr ist schon etwas. Aber im Vergleich zu dem, was Gott uns vergeben hat, da ist es gar nichts. Und genau das sagt dieser König in dem Gleichnis: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Ein trauriges Ende in diesem Gleichnis. Wir sehen, Barmherzigkeit hat ganz viel auch mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun, auch in der Gemeinde. Barmherzigkeit hat sehr viel damit zu tun, ob du dem anderen vergeben kannst oder nicht. Und du kannst Lieder singen, wie wir es eben getan haben, und Gottes Barmherzigkeit rühmen und dabei doch etwas ganz anderes verkündigen. Aber wenn dein Leben von Vergebungsbereitschaft geprägt ist und mein Leben, dann erst verkündigen wir Gottes Barmherzigkeit. Und wisst ihr, aus diesem Gleichnis können wir lernen, wo wir die Kraft herbekommen. Es tut weh, wenn wir uns einander versündigen. Aber mit dem Blick auf Jesus Christus, mit dem Blick, wer wir waren und sind vor Gott und wie er uns begegnet, mit diesem Blick können wir dem anderen vergeben. Wenn wir uns erinnern an das, was Gott durch den Hesekiel geschrieben hat, wie groß die Barmherzigkeit mit seinem Volk war. Und genau das Gleiche sagt Petrus hier: Ihr wart nicht ein Volk. Ihr wart nicht Gottes auserwähltes Volk. Ihr wart nicht Gottes Augapfel. Ihr wart weit weg. Jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Ihr hattet keine Barmherzigkeit erlebt. Ihr wart draußen, genau wie dieses Neugeborene, was rausgeworfen wurde. Aber jetzt habt ihr Barmherzigkeit bekommen. Und das ist der Motivator, um in unseren Beziehungen dem anderen zu vergeben und so Gottes Barmherzigkeit zu verkündigen. Psalm 103. Einige kennen den Anfang dieses Psalms. Wenn 1. Korinther 13 das Hohelied der Liebe ist, dann ist dieser Psalm das Hohelied der Barmherzigkeit. Und in Vers 8 bis 14, da heißt es: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, So erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Wir sehen hier noch einmal so leuchtend vorgestellt die Barmherzigkeit Gottes. Er hat nicht mit uns gehandelt, wie du mir, so ich dir. Wie wir ganz oft gerne handeln mit unseren Geschwistern. Gott hat uns nicht jedes Mal, wenn wir gesündigt haben, so hart behandelt. Und deshalb sollen wir bereit sein, wenn der andere sündigt, dementsprechend mit ihm umzugehen, wie Gott mit uns umgegangen ist. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden. Wenn Gott nach unseren Sünden gehandelt hätte, nach meinen Sünden, dann wäre ich schon längst an einem anderen Ort, in der tiefsten Hölle. Wenn Gott nach deinen Sünden abgerechnet hätte, dann wärst doch du nicht mehr hier. Wenn er nicht seine Strafe zurückhalten und seine Gnade walten lässt, auch wenn wir und gerade wenn wir uns bekehrt haben, dann würden wir alle in der Hölle enden. Das ist Heilsgewissheit, dass Gott barmherzig und gnädig ist, dass er eben nicht handelt nach unseren Sünden, dass er uns nicht vergilt nach unseren Missetaten und dass er vergeben kann. Und dann wird so wunderbar seine Vergebung beschrieben. Sofern der Osten vom Westen ist, wie weit ist Osten vom Westen entfernt? Sie treffen sich nicht, Osten und Westen treffen sich nicht. Das sind zwei grundverschiedene Richtungen. So hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wisst ihr, was das für eine Freiheit ist? Wenn du 6 Milliarden Schulden hast und die sind weg. Wenn alle Schulden, die du vor deinem Schöpfer hast, weg sind, wenn die entfernt sind, wenn Gott in Jeremia 31, Vers 34 sagt, denn ich werde ihrer Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Das ist etwas, was wir in unserem Umgang miteinander berücksichtigen sollen. Vergeben heißt nicht mehr daran denken. Das heißt, ich hole das nicht mehr bewusst hervor. Ich erinnere mich nicht mehr bewusst daran. Natürlich, ich kann das nicht aus meinem Gedanken löschen, genauso wie Gott nicht einfach irgendetwas vergessen kann. Aber er denkt nicht mehr daran und er hält es uns nicht vor. In Jesaja Kapitel 1, Vers 18, da sagt er, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Da sagt Gott in seiner Barmherzigkeit, da vergibt er, sodass wir rein vor ihm dastehen. Es gibt nichts, was die Beziehung zwischen uns stört. Wie wunderbar wäre es, wenn wir in unseren Gemeinden das erleben könnten, dass wir so barmherzig Gottes Barmherzigkeit verkündigen, dass wenn etwas vorgefallen ist, dass wir vergeben können und eine Wiederherstellung erlangen, dass nichts diese Beziehung stört. So hat Gott uns vergeben. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir beten, aber lieber Vater, dass da 6 Milliarden Schuld ist, dass Sünde uns von ihm trennt. Nein, wir haben eine innige, eine liebevolle Beziehung. Wenn wir in den Gemeinden vergeben, untereinander, in den Geschwistern, in unserem persönlichen Leben, dann müssen wir keine Angst mehr voreinander haben, dass da irgendwas noch zwischen uns steht. Das ist weg. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Dann verkündigen wir Gottes Barmherzigkeit. Also lasst uns das nochmal zusammenfassen. Wahre Barmherzigkeit beinhaltet wahres Vergeben. Und wahres Vergeben besteht darin, dass ich dem anderen von Herzen vergebe und nicht mehr an den Vorfall denke. Dass ich diesen Vorfall auch nicht mehr gegen ihn verwende oder ihm irgendwann nochmal vorhalte. Dass ich anderen nichts mehr davon erzähle. Das habe ich lange nicht verstanden. Nicht mehr daran denken heißt auch, du redest nicht mehr darüber, auch nicht mit anderen. Das ist weg. Das kommt nicht wieder hoch und du sagst, ja, irgendwann mal da hat er mir dies und das angetan, aber jetzt ist alles vergeben. Nein, es ist nicht mehr da. Und du achtest und trachtest darauf, dass dieser Vorfall deine persönliche Beziehung zu dem anderen nicht beeinträchtigt, dass die persönliche Beziehung wiederhergestellt ist. Lasst uns so Gottes Barmherzigkeit verkündigen. Lasst uns aufs Neue verstehen, wenn wir Barmherzigkeit sagen, was wir darunter meinen. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 12, genau das Gleiche, was Petrus hier in diesen Versen gesagt hat. Zieht nun als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen an, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar. Möge Gott schenken, dass unsere Beziehungen wirklich seine Barmherzigkeit widerspiegeln. Dass unser Leben ein Leben ist, wo wir aus der Quelle, aus der Barmherzigkeit, die wir von Gott empfangen, anderen Barmherzigkeit schenken können. Amen. Amen.